Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech plant einen Zulassungsantrag für einen Corona-Impfstoff. Das lässt seit heute Mittag aufhorchen. Am Wochenende gab es bereits zweimal einen Grund zum Aufhorchen. Da war zum einen der Wahlsieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl. Zum anderen wurden überraschend gute Exportzahlen aus China veröffentlicht. Da kam bei vielen Vertretern der deutschen Wirtschaft Freude auf. Ob diese Freude heute anhielt aufgrund neuer Außenhandelszahlen für Deutschland oder Strafmaßnahmen gegen die USA, die die EU im Boeing-Streit verhängen will. Und das gerade jetzt. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus der Frage nachgehen, was wird denn jetzt eigentlich aus Tegel und wie ist die wirtschaftliche Lage bei den Seehäfen in Deutschland? Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Auf den asiatischen Aktienmärkten und auch in Australien, da war die Stimmung heute Vormittag prächtig, nachdem Joe Biden die Wahl zum nächsten US-Präsidenten gewonnen hatte. Und wie ist die Lage hier bei uns in Deutschland? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Was also, Frau Wehrle, tut sich beim deutschen Aktienindex?
Der steigt und das kräftig, aktuell mehr als 5% im Plus. Er steht jetzt bei 13.129 Punkten, war vor ein paar Minuten sogar über 6% im Plus. Gut, die Unsicherheit ist jetzt erstmal vom Tisch. Dieses deutliche Plus hat aber noch andere Gründe, dazu gleich mehr. Neben mir sitzt Ulrich Carter, der Chefvolkswirt der DK Bank. Herr Carter, vor kurzem haben Sie noch gesagt, im Prinzip ist es egal, wer der 46. US-Präsident werden wird. Hauptsache, es gibt überhaupt ein Ergebnis. Das Ergebnis ist da. Sind Sie erleichtert?
Ja, in der Tat, denn die Gefahr war doch eher, dass dieser Wahlgang im Chaos enden würde, mit Einsprüchen, mit Unterbrechungen oder sogar mit Gewalt in den Straßen. Dass das nicht passiert ist, zeigt, dass die Institutionen in den Vereinigten Staaten funktionieren, und es war wohl, obwohl man das anhand der langen Auszählungszeiten nicht glauben mag, aber es war wohl der bestvorbereitete Wahlgang aller Zeiten.
Wer als Präsident ins Weiße Haus einzieht, ist das eine. Welche Macht, welche Einflussmöglichkeiten er hat, ist das andere. Ich denke da an die Mehrheitsverhältnisse im Kongress. Wie viel Spielraum bleibt Biden?
Nun, wirtschaftspolitisch kann er nicht viel machen, weil Wirtschaftspolitik in den Vereinigten Staaten die parlamentarische Mehrheit voraussetzt. Die hat er im Senat nicht. Das muss alles im Senat überprüft werden, was er budgetwirksam machen möchte. Deswegen sind seine Möglichkeiten begrenzt, und er ist seit Jahrzehnten der erste Präsident, der ohne eine ausreichende Mehrheit, arbeitsfähige Mehrheit im Parlament ins Amt geht.
Die USA tief gespalten, viele Amerikaner haben ihren Job verloren, Firmen stehen vor dem Aus. Biden selbst hat ja schon durchblicken lassen, an der Politik des America First wird sich im Prinzip wenig ändern, auch wenn er das ein bisschen anders formuliert. Was wird er zuerst anpacken?
Nun, seine Hauptaufgabe ist wohl, nach innen zu wirken, zu versuchen, diese tiefen Gräben wenigstens ein bisschen zuzuschütten. Er hat jetzt in ersten Äußerungen Themen zur Corona-Politik aufgebracht, richtigerweise gesagt, dass man die Pandemie in den Griff bekommen muss. Aber es wird viel Symbolpolitik dabei sein. Er muss viel dafür tun, dass die so unversöhnlichen Gruppen in den Vereinigten Staaten wieder ein bisschen zusammenfinden. Das wird schwer genug, zumal seine Demokratische Partei ja auch eine Gruppe von vielen Unterfraktionen ist.
Mittel- bis langfristig gesehen, was heißt das für uns, für die transatlantischen Beziehungen?
Gar nicht so viel. Ich glaube, die Gefahr besteht, dass wir jetzt zu viel an Hoffnung in den neuen Präsidenten hineinsetzen. Die grundlegende Ausrichtung und Umorientierung der amerikanischen Politik, weniger Verantwortung zu übernehmen, sich aus ganzen Regionen, Weltregionen, ich denke an den Nahen Osten, stark zurückzuziehen und sich auf sich selbst zu konzentrieren, wird bleiben. Der Ton wird ein anderer sein, und Biden weiß, dass er für seine Ziele, insbesondere gegenüber China, Verbündete braucht, und das unterscheidet ihn sehr stark von Donald Trump, und da liegt auch eine Möglichkeit der Europäer, aber die Europäer müssen vor allen Dingen ihre eigene Position finden und selbst stärker werden.
Kurz zum Schluss, Stichwort Europa, auch hier werden die Weichen gestellt. Da geht es jetzt um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und zwischen Großbritannien. Inwiefern beeinflusst der Wahlausgang die Diskussionen, die jetzt in den kommenden Tagen noch stattfinden müssen?
Nun, der Sieg Bidens schwächt die harte Brexit-Fraktion in Großbritannien. Das war in den letzten Wochen ja auch schon sichtbar, dass aus den Reihen der Demokraten in den Vereinigten Staaten sehr starke Vorbehalte gegenüber einer allzu starken und unnachgiebigen Brexit-Position kamen, weil man um den Frieden in Irland fürchtet. Und es gibt sehr viele Verbindungen und Interessen auch im Parlament der Vereinigten Staaten. Und die Warnungen Richtung London wurden schon ausgesprochen. Und das wird eben jetzt mit dem Sieg von Joseph Biden nicht einfacher werden.
Sagt Ulrich Carter, der Chefvolkswirt der DK Bank.
Ja, soweit eine Einordnung zum Biden-Sieg und den Erwartungen der deutschen, aber auch der britischen Wirtschaft. Wie, Frau Werle, reagiert denn der US-Dollar auf das Wahlergebnis?
Ja, der kann zuletzt etwas zulegen, in Zahlen ausgedrückt. Der Euro aktuell bei einem Dollar 18,89. Wichtig heute aber auch der Blick in die Türkei. In der Nacht zum Samstag hat der türkische Präsident Erdogan den Zentralbankchef entlassen. Am Sonntag ist auch der türkische Finanzminister zurückgetreten, der Schwiegersohn Erdogans. Die türkische Lira seit Monaten im freien Fall. Die Inflation galoppiert in der Türkei davon. Eigentlich müsste der Leitzins angehoben werden, was Präsident Erdogan aber unter allen Umständen verhindern will.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,64% und die Feinunze Gold hat sich verbilligt, kostet aktuell 1.915,16 $.
Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Ich hatte es ja eingangs schon kurz erwähnt, vom Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech und seinem US-Partner Pfizer gibt es Meldungen zu einem Corona-Impfstoff. Gibt es da ein Echo?
Oh ja, ein großes Echo. Es sind einfach vielversprechende Nachrichten. Der Impfstoff sei zu 90% wirksam, heißt es. BioNTech und der Pharma-Riese Pfizer wollen voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde beantragen. BioNTech und Pfizer rechnen damit, noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoffdosen bereitstellen zu können. Ja, und die Aktien von BioNTech, die schießen regelrecht nach oben, mehr als 20%.
Genau, BioNTech sagt man dazu. Der Hersteller von Speicherchips Infineon hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt. Wie reagieren die Anleger?
Infineon hat im Geschäftsjahr 2019-20 zwar einen Gewinnrückgang einstecken müssen, kürzt die Dividende, aber mit Blick auf das vierte Quartal, da ist es besser gelaufen als erwartet. Infineon schreibt wieder schwarze Zahlen. Ja, und die Aktien 3,5% im Plus.
Und es gab neue Außenhandelszahlen aus China. Da zeigte sich, die Wirtschaft des Landes scheint sich zu erholen. Profitieren die deutschen Autokonzerne?
Ja. China ist für die deutschen Autobauer ja mittlerweile mit Abstand zum wichtigsten Absatzmarkt geworden. Die Absatzzahlen in China steigen. Und wenn wir die Aktien von BMW, VW und Daimler anschauen, da gibt es Kursgewinne bis 7,5%.
Und ganz kurz noch, bei den Nebenwerten fällt unter anderem Rheinmetall auf. Was ist da los?
Das hängt mit einem Großauftrag von der Bundeswehr zusammen. Es geht um Millionen. Rheinmetall soll Wärmebildzielgeräte für den Schützenpanzer Marder liefern.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Die Zahlen zum deutschen Außenhandel im September sind bereits angesprochen worden. Der genaue Blick dazu jetzt von Mischa Erhardt.
Bei den Wirtschaftszahlen, die in diesen Tagen veröffentlicht werden, kann sich der Beobachter die sinnbildliche Frage stellen, ob das Glas nun halb leer oder halb voll ist. Denn nach den jüngsten Daten der Statistiker in Wiesbaden beispielsweise liegt die Menge an Exporten in Deutschland noch um fast 8% unter dem Niveau vor der Corona-Krise. Gegenüber August aber haben sich die Ausfuhren im September um weitere deutliche 2,3% erholt. Und es ist dies bereits der fünfte Monat in Folge, in dem die Ausfuhren wieder zunehmen.
Ja, das ist eindeutig eine gute Nachricht. Wir sehen halt auch, dass gegenüber August, wo die Exporte dort noch zweistellig gegenüber Vorjahr hinten lagen, sich der Abstand auch deutlich reduziert hat. Nicht zuletzt aufgrund von China, wo die Exporte deutlich hinten gestiegen sind. Was natürlich damit zusammenhängt, dass China als erstes Land aus der Covid-Krise rausgekommen ist.
Sagt der Chefökonom der Deutschen Bank, Stefan Schneider. Während die Exporte, etwas mehr als von den meisten Volkswirten erwartet, zulegen konnten, sind die Importe im Vergleich zum Vormonat leicht zurückgegangen. Insgesamt aber lagen die Einfuhren im September um über 4% unter dem Vorjahreswert. Während wichtige Außenhandelspartner mit der zweiten Welle von Corona-Infektionen kämpfen und deswegen auch die Wirtschaftstätigkeit teilweise wieder einschränken, wirkt vor allem China als zunehmend wichtiger Exportmarkt für deutsche Firmen in der Krise stabilisierend. Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING.
Ja, das war das Interessante an der Krise. China ist extrem wichtig geworden. Wir haben ja jetzt Monate gehabt, in denen aus Deutschland mehr nach China exportiert wurde als in die USA. Ja, normalerweise unser größter Handelspartner. Das ist wirklich sehr bemerkenswert. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen gleichgezogen und gehen die meisten Exporte in die USA. Aber ohne China, das muss auch ganz deutlich sein, ohne China wäre dieser starke Aufschwung der Exportwirtschaft im dritten Quartal nicht möglich gewesen.
Hier sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. Während die Ausfuhren in das Reich der Mitte im September gegenüber dem Vorjahr um über 10% zugelegt haben, gingen die Exporte in die Vereinigten Staaten um knapp 6% zurück. Für das letzte Quartal des Jahres erwarten Ökonomen schließlich wieder etwas mehr Gegenwind durch die Bekämpfung der Pandemie in den meisten Ländern der Welt, sodass die Erholung im Außenhandel etwas ins Stocken geraten könnte. Auswirkungen vergleichbar des ersten Lockdown im Frühjahr aber prognostizieren die meisten Ökonomen nicht. Und damit lautet für Carsten Jeski die Antwort auf die Frage nach dem halb vollen oder halb leeren Glas.
Ja, aktuell, wenn ich die Exportwirtschaft anschaut, ist das Glas halb voll. Aber es ist eine deutliche Gefahr da, dass das Glas nicht mehr ganz so groß sein wird wie noch vor ein paar Jahren. Also es ist nicht mehr dieser große Bierkrug, den wir füllen, sondern es ist eher vielleicht ein kleineres Wasserglas.
Der Chefvolkswirt der ING im Beitrag von Mischa Erhard zum deutschen Außenhandel. Ein Handel, der zum großen Teil über die deutschen Seehäfen abgewickelt wird. Wie macht sich die Entwicklung des Welthandels in Corona-Zeiten bei Ihnen bemerkbar? Dazu hat sich heute der Zentralverband der Seehafenbetriebe in Hamburg geäußert. Einzelheiten dazu von unserem Hamburg-Korrespondenten Axel Schröder.
Die deutschen Seehäfen stehen unter Druck. Schon 2019 verzeichneten die Umschlag- und Transportbetriebe leichte Umsatzeinbußen im Container, im Stückgut oder im Fährverkehr. Im ersten Halbjahr 2020, vor dem Hintergrund des ersten Corona-Lockdowns, sank aber allein der Umschlag von Containern schon um über 11%. Dieser Einbruch werde sich durch den derzeitigen, weniger scharfen Lockdown nicht wiederholen, sagt Frank Dreke, Präsident des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe ZDS.
Ich glaube, wir werden etwas besser durchkommen als beim großen Lockdown. Die Wirtschaft läuft an sich weiter, zumindest die produzierende Wirtschaft. Und das ist für die Häfen wichtig. Insofern werden die Häfen während dieses Light-Lockdowns besser durch diese Zeit kommen. Zumindest sieht es im Moment danach aus. Aber da spielt Hoffnung sicherlich auch noch eine große Rolle.
Die Hafenbetriebe selbst hatten im Frühjahr schnell auf die neuen Anforderungen zum Infektionsschutz reagiert. Ihr Problem waren aber die Produktionsausfälle in anderen Branchen. Massive Einbrüche von rund 50% gab es im Autoexport. Noch schlimmer trafen die Corona-Regeln die Kreuzfahrtbranche. Kaum betroffen von der Krise sind die Agrarterminals der deutschen Häfen. Die Dürren von 2018 und 2019 hatten die Geschäfte beeinträchtigt. Mittlerweile profitieren die Umschlagbetriebe an der Ostsee und in Hamburg wieder von guten Ernten. Ausgesprochen glücklich sind die im Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe zusammengeschlossenen Unternehmen mit einer Neuregelung, die das Bundesfinanzministerium auf den Weg gebracht hat. Die Einfuhrumsatzsteuer müssen die Umschlagbetriebe nun nicht mehr sofort, sondern erst nach 4 Wochen zahlen. In Rotterdam und Antwerpen sind diese Fristen aber noch länger, sagt der ZDS-Präsident Frank Dreke.
Die Niederlande wirbt ja sogar damit, alles über die Niederlande zu importieren, weil man nicht sofort die Einfuhrumsatzsteuer abführen muss. Und das ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil. Also es ist ein erster Schritt, aber wir sind noch nicht zufrieden.
In Richtung Bundesregierung schicken die Seehafenbetriebe noch einen weiteren Appell. Die Investitionen in die Schienen- und Straßeninfrastruktur müssten auf hohem Niveau bleiben, um Im- und Exportgüter reibungslos transportieren zu können. Professor Dr. Burkhard Lemper vom Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik hält diese Forderungen für berechtigt.
Für die Häfen ist das Wichtigste die Erreichbarkeit sowohl von See als auch vom Hinterland aus. Hier ist die Bundesebene gefragt, den Häfen den Wettbewerb überhaupt zu ermöglichen.
Eine Frage blieb heute unbeantwortet, nämlich wann die deutschen Seehafenbetriebe wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen werden. Im Containergeschäft, schätzt ZDS-Präsident Dreke, könne das schon im Laufe des nächsten Jahres passieren. Beim Export von deutschen Autos ins Ausland rechnet er erst 2022 mit einer Rückkehr zu Zahlen aus Vorkrisenzeiten.
Axel Schröder zur Lage der deutschen Seehäfen. In Brüssel tagen heute die EU-Handelsminister. Gleich am frühen Nachmittag ist eine Pressekonferenz geplant. Aber vorab schon wurde bekannt, dass die EU Strafmaßnahmen gegen die USA verhängen will, weil der Flugzeugbauer Boeing subventioniert wird. Alles abgesegnet, alles rechtens. Der Zeitpunkt verwundert ein wenig. Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern berichtet.
Jedem Anfang wohnt nicht nur ein Zauber inne, sondern auch jede Menge Hoffnung. Zum Beispiel die auf rund erneuerte Handelsbeziehungen zu den USA.
Wir wollen wieder zu einer aktiven transatlantischen Handelsagenda gelangen,
sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute früh in Berlin vor einer Videokonferenz mit seinen EU-Amtskollegen. Und diese Agenda, assistierte Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis dem Wirtschaftsminister, sei durchaus umfangreich.
We have a full to-do list on our transatlantic agenda. And we will look forward to work with the US administration to deal with our trade challenges.
Und man freue sich auf die neue US-Administration, um die Herausforderungen im Bereich des Handels anzupacken, fügte Dombrovskis hinzu. In der Tat sind die bilateralen Handelsbeziehungen in den vergangenen 4 Jahren von der Verhängung und der Androhung von Strafzöllen geprägt gewesen. Beginnend bei den Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus der EU, die die Trump-Regierung verhängt hatte, um die eigene Stahl- und Aluminiumindustrie zu bevorteilen. Über die seit Jahren im Raum stehende Androhung von Strafzöllen auf Autos aus Europa bis hin zur Mutter aller Handelskonflikte, dem Streit um die Subventionierung der eigenen Flugzeugindustrie. Nach einer 16 Jahre dauernden Auseinandersetzung im Rahmen der WTO steht fest, die EU hat Airbus genauso illegal subventioniert, wie dies die USA mit Boeing getan haben. Beide Seiten haben von der WTO das Recht zugesprochen bekommen, als Vergeltungsmaßnahme Strafzölle zu verhängen. Was die USA im vergangenen Jahr auch gleich getan haben. 7,5 Milliarden Dollar auf Käse, Wein und viele andere Produkte made in EU. Vor einigen Wochen hatte dann die Europäische Union die WTO-Erlaubnis erhalten, Strafzölle auf US-Waren im Umfang von 4 Milliarden Dollar zu verhängen. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in den USA ist diese Entscheidung jedoch verschoben worden. Jetzt aber wird sie zum Begrüßungsgeschenk für Joe Biden, den President-elect.
That's what we are doing.
Das machen wir, bestätigte Kommissionsvizepräsident Dombrovskis vor Beginn der Beratungen der Handelsminister. Die Vergeltungszölle sind allerdings Teil einer Doppelstrategie.
Our proposal remains on table. That both sides withdraw the tariffs and we rather move ahead with a negotiated settlement.
Unser Vorschlag bleibt auf dem Tisch, so Dombrovskis, nämlich, dass beide Seiten ihre Strafzölle zurücknehmen und dann ein Abkommen über die Subventionierung der Flugzeugindustrie aushandeln. Die Trump-Administration war auf diesen Vorschlag nie eingegangen, aber das könnte sich ja nun ändern, hofft die EU mit Blick auf Joe Biden.
Die EU und die Boeing-Subventionen, Peter Kapern berichtete. Und von den Fliegern zum Flughafen. Gestern wurde er dicht gemacht, der Flughafen Tegel in Berlin. Und da stellt sich natürlich die Frage, was wird denn jetzt eigentlich mit dem Gebäude und dem Gelände? Claudia van Laak hat sich erkundigt.
Dieses Geräusch ist jetzt Vergangenheit. Der Flughafen zieht aus, Berlin zieht ein. So steht es auf großen Werbetafeln an der Zufahrt zum, ja, tatsächlich, ehemaligen Airport Tegel. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller versprach in seiner Abschiedsrede:
Es bleibt ein Tor zur Welt. Durch Gewerbeansiedlung, durch Wissenschaft, durch Forschung, durch Unternehmen, die hierher kommen werden, ihren Platz finden werden und wieder Menschen aus der ganzen Welt einladen werden, hierher zu kommen und hier gemeinsam etwas zu machen, zu forschen, zu arbeiten.
Die Pläne für die Nachnutzung liegen schon lange in der Schublade. In das unter Denkmalschutz stehende charakteristische sechseckige Flughafengebäude zieht ein Teil der Beuth-Hochschule für Wirtschaft und Technik ein. Die Fachhochschule platzt aus allen Nähten und wartet seit Jahren auf das versprochene Ausweichquartier. Eine landeseigene Gesellschaft wird das 500 Hektar große Flughafengelände in einem halben Jahr übernehmen. Bis dahin bleibt der Airport betriebsbereit, falls es am BER Probleme gibt. Mitte 2021 dann beginnen die bauvorbereitenden Arbeiten, erläutert Philipp Bouteiller, Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH.
Wir werden das Gelände erstmal sichern, wir werden die Baustelleneinrichtungen machen, wir werden erste Abrissarbeiten machen. Wir müssen den ganzen Baugrund untersuchen. versuchen. Wir wissen, es gibt an verschiedenen Stellen noch Kampfmittel, es gibt Altlasten, die bereinigt werden müssen. Das ist alles ziemlich komplex und wird uns auch dauerhaft begleiten.
Urban Tech Republic ist der vollmundige Name für das Quartier. Studiengänge rund um das Thema Urbanität wird die Beuth-Hochschule anbieten. Platz für Start-ups soll es genauso geben wie Werkstätten und Labore. Das zweite Projekt ist die Entwicklung eines neuen Stadtteils, des Schumacher-Quartiers. 5000 Wohnungen für etwa 10.000 Menschen.
Das Spannende daran ist, dass es das größte Holzbauquartier der Welt werden wird. Wir werden die Autos aus dem Zentrum verbannen. Wir werden eine höhere Biodiversität hinterher haben als vorher. Wir werden das ganze Wasser im Quartier halten, das sogenannte Schwammstadtprinzip. Wir haben uns also, was Nachhaltigkeit betrifft, einiges vorgenommen, aber auch was Soziales betrifft.
40% der Wohnungen sollen auch für Geringverdiener erschwinglich sein. Ziel ist ein Quadratmeterpreis von 6,50 Euro. Dies dürfte für Privatinvestoren nur wenig attraktiv sein. Gut möglich also, dass Berlins landeseigene Wohnungsbaugesellschaften dort aktiv werden. Wie schnell Philipp Bouteiller mit der landeseigenen Tegel Projekt GmbH seine Pläne realisieren kann, hängt auch vom Finanzsenator und den Haushältern im Parlament ab. Angesichts der Corona-Krise sind die Schulden Berlins rasant gestiegen. Wie viel Geld für die Nachnutzung des Flughafens Tegel in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen wird, ist derzeit nicht absehbar.
Claudia van Laak über die geplante neue Nutzung des geschlossenen Flughafens Berlin-Tegel. Und um 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Auch hier geht der Blick zunächst in die USA. Joe Biden, der gewählte neue US-Präsident, er wird es nicht leicht haben. Darüber ist man sich in den Wirtschaftsredaktionen einig.
Wie immer hoffe man an der Wall Street darauf, dass die Senatsmehrheit bei den Republikanern bleibe, notiert das Handelsblatt. Doch das könnte sich diesmal als falsch erweisen. Ein republikanisch geführter Senat könnte schon Bidens Personalentscheidungen beeinflussen. Von der Frage, wer Finanzminister wird, bis hin zur Entscheidung, wer die Börsenaufsicht leitet, hat der Mehrheitsführer mitzureden. Ein großes Konjunkturpaket, wie es Biden versprochen hat und das die Wirtschaft dringend braucht, gilt unter dieser Konstellation als unwahrscheinlich. Für die Zeitung Neues Deutschland, kurz ND, steht fest, dass Biden schon deshalb keine besonders progressive Politik machen kann, weil er auch auf jenen Teil der US-Gesellschaft zugehen muss, den Trump jahrelang mit rechtem Hass gefüttert hat. Vor allem aber muss Biden die soziale Lage vieler US-Amerikaner verbessern, ohne in Nationalismus und Ausgrenzung anderer zu verfallen. Er muss dazu beitragen, dass die Menschen Arbeit haben, ohne die Umwelt aufs Spiel zu setzen. Nach Europa. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ärgert sich über eine nach ihrer Ansicht absurde Situation. Heute wird der Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments voraussichtlich einen Kandidaten für das Direktorium der EZB ablehnen. Und das nur, weil es sich um einen Mann handelt. Dabei gibt es keine Gegenkandidatin für den Niederländer Frank Elderson, der hervorragende Referenzen mitbringt. Die Benachteiligung des Notenbankers wird in Kauf genommen für ein höheres Ziel, die Gleichberechtigung. Der guten Sache ist dadurch aber nicht gedient. Die Neue Osnabrücker Zeitung kritisiert den Beschluss der niedersächsischen Landesregierung, die Höchstarbeitszeit für Beschäftigte in der Pflege wieder auf 60 Wochenstunden zu erhöhen. Sicher, die Verordnung ermöglicht den Einrichtungen größtmögliche Flexibilität und soll den Betrieb auch unter Extrembedingungen sicherstellen. Doch löst sie nicht das Grundproblem, nämlich, dass Berufe in der Pflege nach wie vor als unattraktiv gelten, weil sie erstens viel zu gering bezahlt werden und zweitens den Beschäftigten Tag für Tag abverlangen, an die Grenzen ihrer Belastbarkeit zu gehen. Dabei ist es dringend notwendig, dass das Land das Vertrauen der Beschäftigten zurückgewinnt.
Und mit diesem Appell an vertrauensbildende Maßnahmen endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ann Tran begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über eine Demonstration in Leipzig und die unschönen Folgen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.